Schönen guten Morgen auch von mir. Was wir gerade getan haben, war genau das, was wir tun sollten an Himmelfahrt. Himmelfahrt sollte eigentlich gar kein Gottesdienst sein, an dem viel gepredigt oder erklärt wird, sondern eigentlich müssen wir uns vom Rahmen vielleicht so vorstellen, so die Trauung von Königin Elisabeth, ach nicht die Trauung, die Thronbesteigung von Königin Elisabeth in England, also absolut brechenvolle Kirche, riesen Tamtam und Gejubel und so weiter. Und da wird dann ja auch nicht groß erklärt an dem Tag, warum ist das jetzt so ein großer Tag, und dann wird nochmal die ganzen Gesetze durchgegangen und die Geschichte und so weiter, sondern alle denken, wow, ist ein fantastisch großer Tag, das englische Volk zum Beispiel kriegt einen neuen König oder eine neue Königin. Und genau darum geht es eigentlich an Himmelfahrt. Himmelfahrt ist das Event sozusagen, das Ereignis, in dem Jesus seinen Thron besteigt, und zwar seinen himmlischen Thron. Darum geht es eigentlich an Himmelfahrt, und das ist eigentlich was Triumphales, was Erstaunliches, was Tolles, und im Grunde ist da die Reaktion eher Lobpreis und Staunen und eben das, was wir gesungen haben, dass wir das proklamieren, dass Jesus König ist, Herr dieser Welt. Aber die Kirche ist nicht ganz voll. Es ist auch Vatertag heute in unserer Kultur und nicht Himmelfahrt. Die meisten Freikirchen lassen ihren Gottesdienst, also die machen in der Regel gar keinen Gottesdienst, und jetzt auch in den Landeskirchen ist es jetzt nicht der Gottesdienst, der so am besten und am meisten besucht wird. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute auch keine ganz klassische Predigt, sondern ich mache heute eher mal eine Bibelarbeit und erkläre uns, erkläre euch, warum wir feiern sollten und ob wir nun noch einen gesetzlichen Feiertag hier haben oder nicht. Das ist mir eigentlich relativ egal, da ist Deutschland sowieso eher ungewöhnlich. Das ist noch so ein Überbleibsel, dass wir Deutschen uns noch an diesen alten kirchlichen Feiertagen, dass wir die noch so hochhalten, also auch zum Beispiel Karfreitag. In England gibt es kaum eine Kirche, die einen extra Karfreitag-Gottesdienst hat. Ich habe jetzt Besuch aus England und die hatte gesagt, ja, heute ist da Himmelfahrt, und die sagt, ah ja, Himmelfahrt, hat sie natürlich schon was von gehört, aber das ist in England ein ganz normaler Tag, hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier heute predigen muss und so weiter. Also, dass wir hier als deutsche Christen noch so einen Feiertag überhaupt haben, ist eher was Besonderes und zeigt, dass das noch so ein Überbleibsel ist aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Welt. Und aber ist ja schön, jetzt haben wir die Gelegenheit und ich kann euch so ein bisschen erklären, worum es da eigentlich geht. Sonst hätten wir nur einen normalen Arbeitstag mit E-Mails und allen anderen Sachen. Von daher ist ja schön, dass wir jetzt Zeit haben, ein bisschen in die Bibel zu gucken. Deswegen ist heute, was ich heute machen will, eher eine Vorbereitung oder eine Klärung dessen, was an Himmelfahrt geschieht. Wenn ihr mehr hören wollt, was eigentlich geschehen ist eben mit dieser Thronbesteigung, was das bedeutet, dass Jesus Herr dieser Welt wird und den Königsthron dieser Welt besteigt, dann könnt ihr euch die Predigt vom letzten Jahr anhören. Da habe ich das ausführlicher beschrieben. Heute, wie gesagt, mache ich eher die Grundlage. Was steht eigentlich dahinter? Und zwar wollen wir uns der Frage zuwenden, was ist er denn für ein König? Welche Rollen hat er, welche Aspekte hat sein Königtum, wie wird sein Regiment beschrieben, welche Aufgaben und Rollen muss er als göttlicher König erfüllen? Und am Sonntag geht es denn mehr um sein Reich. Also heute geht es um den König, und natürlich, wenn er ein rechtmäßiger König ist, hat er auch irgendein Reich, das heißt irgendein Herrschaftsgebiet. Ne? Und das wollen wir uns am Sonntag angucken, Jesu Herrschaftsgebiet. Heute gucken wir uns an, was er denn für ein König ist. Und ich möchte zeigen, dass er ein wunderbarer König ist. Und was ich tun möchte, ist, ich möchte es anhand des Alten Testamentes zeigen. Das ist mir ganz wichtig, weil Jesus ist ja in die Welt gekommen, nach Israel, und die kannten alle das Alte Testament. Und als er dann gesagt hat, dass er König ist, hat er eben angeknüpft an Vorstellungen aus dem Alten Testament, und er hat das dann immer auf sich bezogen. Und das möchte ich euch heute zeigen, und ich hoffe, dass euch dadurch euer Verständnis sozusagen erweitert wird und ihr denkt, wow, Himmelfahrt ist eigentlich wirklich was Tolles und dass Jesus König ist, ist super und dass er so ein König ist, wie er ist, ist überhaupt ganz wunderbar. Aber kurz, um euch hineinzunehmen in einen Vers, den Jesus gesagt hat, als er angefangen hat hier auf Erden, möchte ich euch, dass ihr euch folgende Situation vorstellt. Stellt euch vor, ihr bekommt Besuch von irgendjemandem, der Deutschland gar nicht kennt, die deutsche Geschichte gar nicht kennt, und es ist das Jahr 1989 oder 1990 und er kommt hier nach Berlin und er wundert sich, dass hier alles so ein bisschen aufgeregt ist und du sagst ihm, hey, hör mal, die Mauer ist gefallen. Und der so, ja, okay, die Mauer ist gefallen. Also wenn er Maurer wäre, ne, dann wird das natürlich erstmal ein bisschen sonderbar, warum man sich drüber freut. Und dann fragt er ja, und? Und dann sagt er, Mensch, bist du verrückt, Mensch, die Mauer ist gefallen, weißt du nicht, was das bedeutet? Und er würde sagen, nein, keine Ahnung. Ne? Und damit dieser Mensch sich überhaupt erstmal freut und weiß, was das bedeutet, musste ihm ziemlich viel erklären, ne? Über den Zweiten Weltkrieg und dann die Teilung Deutschlands und Kommunismus und so weiter. Und dann hast du schon gar keine Lust mehr, weil es wie so ein Witz zu erklären ist ja auch langweilig. Denn, ne? Aber für den ist das wichtig, damit der dann irgendwann merkt, wow, jetzt verstehe ich überhaupt, warum ihr so begeistert hier in Berlin seid, dass da eine Mauer umgefallen ist, weil es war halt eine besondere Mauer. Und wenn wir das Neue Testament lesen, müsste uns das genauso gehen, weil ganz oft macht Jesus Aussagen, die, und er benutzt Begriffe, die voller Bedeutung sind für seine Zuhörer, weil da ein ganzer Rattenschwanz an Bedeutung, an Geschichte dranhängt für das israelische Volk. Wenn wir für uns, wir lesen das so und entweder verstehen wir es nicht so ganz oder wir denken, naja, das hat mir der Pastor mal so erklärt, was jetzt Reich Gottes ist und so weiter oder König und so. Aber wir kriegen nicht so ganz mit, was da eigentlich alles dranhängt. Und ein ganz bekannter Vers steht in Markus 1,15 und das ist das, was Jesus sagt, relativ am Anfang seines öffentlichen Dienstes, also als er ungefähr 30 Jahre alt ist und dass er dann anfängt zu predigen und zu wirken, da sagt er, kehrt um und tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich möchte mich jetzt eher auf diesen Begriff Reich Gottes konzentrieren, weil deine Zuhörer damit was verbunden haben. Damit haben die nämlich verbunden Gott als den König sozusagen und sein Reich. Also wenn es um Reich geht, dann muss es auch immer irgendeinen König geben, dem dieses Reich gehört. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Was für ein König ist Jesus? Also Jesus sagt, in mir ist jetzt nicht nur das Reich Gottes gekommen, sondern ist der König auch nahe gekommen und er möchte eigentlich allen Leuten mehr und mehr zeigen, dass jetzt dieser König, der schon im Alten Testament beschrieben wurde, dass der jetzt mitten unter ihnen ist. Und was das für ein König ist, was das Alte Testament über diesen König aussagt, das machen wir heute. Und wie gesagt, ich habe ziemlich viele Bibelstellen und ist heute eher eine Bibelarbeit. Also ihr könnt euch noch Bibeln holen, wenn ihr es verfolgen wollt. Ansonsten habe ich das auch alles da vorne drauf. Dann möchte ich heute noch was machen. Ich möchte heute bewusst von Yahweh sprechen. Und zwar, Gott ist ja nur so ein allgemeiner Name für ein höchstes Wesen. Das gibt es ja in den unterschiedlichen Religionen und so weiter. Und Yahweh ist sozusagen der ganz persönliche Name des Gottes Israels, des Gottes und Vaters Jesu Christi. Das ist der Name, mit dem sich Gott vorgestellt hat, dem Mose. Und das ist eben, der ist so heilig, dass zum Beispiel die Juden den nicht ausdrücken. Und deswegen ist auch bei den Christen so eine Vorsicht, eigentlich auch so eine Ehrerbietung diesem Namen gegenüber gekommen. Und in den meisten Übersetzungen, wenn da Herr drin steht, meistens auch so in großen Buchstaben, Herr, da steht eigentlich Yahweh dahinter. Und ich möchte eben auch zeigen, dass Jesus ganz selbstverständlich viele Dinge, die im Alten Testament über Yahweh ausgesagt wird, dass Jesus seinen Zuhörern sagt, das bin ich. Was für sehr, sehr viel Sprengstoff sorgt, was ich noch zeigen werde. Aber der erste Punkt, was wissen wir über diesen göttlichen König aus dem Alten Testament? Die Herrschaft Jahwes, also das Königtum Jahwes, ist letztlich in der Tatsache begründet, dass er Schöpfer dieser Welt ist. Und nur das gibt ihm letztlich den rechtmäßigen sozusagen Anspruch auf diese Welt, weil er sie eben gemacht hat, weil er alles gemacht hat. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, dass Jahwe eben König ist, weil er Schöpfer ist. Da lesen wir mal die Verse 10 und 12 aus Jeremia 10. Aber Jahwe ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet hat durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Also, Jahwe wird hier verglichen mit all den Göttern, oder die sich zu Göttern machen, die eben nicht Schöpfer sind, die diese Welt und alles, was drin ist, die Menschen eben nicht gemacht haben und deswegen auch nicht entscheiden können, was mit ihnen passiert und wie es mit der Welt weitergeht. Und sagt, die werden verschwinden. Und an der Schöpfung werden eben Charaktereigenschaften Gottes deutlich. Das ist ja ein Argument, was Paulus in Römer 1 aufgreift und sagt, daran merkt man, dass er muss Kraft haben als Schöpfer, er hat Weisheit, er hat Einsicht. Deswegen ist er auch der ewige Gott und König. Schauen wir mal kurz, wie hat Jesus diesen Aspekt aufgegriffen? Hat er unterschiedlich gemacht? Ich möchte mal eine Stelle aus Johannes 8 aufgreifen. Und zwar hat Jesus öfter mal Streitigkeiten mit einer gewissen Gruppe von Juden gehabt, Pharisäer und Schriftgelehrter, die dachten, Mensch, wir sind die wahren Juden, wir sind die echten Juden. Und die haben immer gesagt, dass sie Abraham als ihr Vater haben. Jesus hat das so ein bisschen in Zweifel gezogen, weil die teilweise eben so gelebt haben, als ob sie nicht Abraham als Vater hätten. Aber Jesus versucht denen nun auch zu zeigen, hör zu, Abraham, schön und gut. Er will ihnen eigentlich zeigen, ich bin derjenige, auf den Abraham hinweist und ich bin eigentlich derjenige, der noch vor Abraham war. Das war dann so eine Diskussion und Jesus sagte in dieser Diskussion irgendwann mal Johannes 8, Vers 51, ich versichere euch, wenn jemand meinem Wort gehorcht, wird er niemals sterben. Das ist so eine Aussage, wo man denkt, wow, ich meine, was maßt er sich an sozusagen? Wir fragen die das auch. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist und die Propheten sind gestorben? Was machst du aus dir selbst? Wir hören ja so ein Wort immer, ach, ist ja nett, wir hören Jesu Wort und werden nicht sterben. Ne? Die normalste Reaktion erstmal müsste sein, ja, was maßt er sich an? Was ist das für eine steile Aussage? Und so reagieren dann auch die Zuhörer von Jesus. Und dann diskutiert er noch ein bisschen mit denen. Und er sagt eben, als Abraham war er dann auch schon und so weiter und er kennt ihn. Und dann sagen sie nochmal, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das ist zweierlei. Inhaltlich ist das die Aussage, okay, bevor Abraham war ich auch schon. Das ist natürlich, dann wäre er, was weiß ich, über 2000 Jahre alt, geht natürlich irgendwie nicht. Und zweitens benutzt er dieses Wort, bin ich, ich bin. Und das deutet rein sprachlich eben auf diesen Namen Jahwe. Das ist die gleiche Wurzel sozusagen, sodass er in seiner Sprachwahl auch angedeutet hat, dadurch, dass ich ewig bin, bin ich auch Jahwe. Und die Reaktion von den Zuhörern ist, wie das oft so ist, wenn Jesus diese Anspielung oder diese Ansprüche an, sagt, das bin ich, sagt er, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Dann steht er mal ganz lapidar, aber Jesus verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Also war ihm vollkommen egal, was die da wollten. Ne? Also, aber die Reaktion war Gotteslästerung. Der macht sich zu Jahwe, der macht sich zu unserem Gott. Ist der verrückt? Wir wissen doch, das ist ein Zimmermannssohn aus Nazareth. Ich meine, was will der eigentlich? Zweiter Punkt. wenn es um Königtum geht und um König, geht es auch immer um so eine Diskussion des Thrones. Die ist ja für uns so ein bisschen ungewöhnlich als Demokraten. Ne? Aber das haben wir ja auch im Lobpreis ganz oft, Thron Gottes und so. Und das ist, wenn es um den König geht, auch ein wichtiger Punkt. Wo thront jetzt dieser König? Das heißt, wo regiert er? Von wo regiert er aus? Und das war im Judentum eben der Tempel. Das möchte ich euch kurz anhand eines Verses zeigen aus Jesaja 6, Vers 1. Da steht, im Todesjahr des Königs Usia, sagen wir mal so um 800 vielleicht vor Jesu Geburt, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Also Jesaja ist ein Prophet und das heißt, der hat dann so, also böse Leute würden sagen, der hat Halluzinationen, das hatte er nicht, aber er hatte so Eindrücke, Gesichte, vielleicht sowas wie Tagträume, also irgendwas, wo Gott ihm was von sich selbst gezeigt hat. Und da wurde ihm deutlich, da sah Jesaja den Herrn, also Jahwe, sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Also es war deutlich, dass Gott natürlich viel größer ist als der Tempel, aber die Säume seines Gewandes füllten den Tempel, also seine Gegenwart füllten den Tempel. Dahinter ist verbunden, dass Gott seine Gegenwart sehr konzentriert hat im Alten Testament, oder das war zumindest das Denken, auf einen gewissen Punkt. Und zwar erstmal auf die Bundeslade. Die Bundeslade war so ein kleiner Holzkasten. Ich kann heute nicht rumlaufen, okay, ich bleib stehen. Es war ein kleiner Holzkasten, in dem einige Dinge lagen, unter anderem die zwei Steintafeln von Moses. Und das war so der Inbegriff dessen, dass Gott in seinem Volk wohnte. Und dieser Kasten, diese Bundeslade zum Beispiel, stand in dem ersten Heiligtum, was sie hatten. Das war ja so ein Zelt, so ein schönes Zelt mit so verschiedenen Abteilungen. Und da stand die Bundeslade drin. Und diese Bundeslade stand immer inmitten von dem Zelt. Die hatten ja Zelt, waren ja auch Nomaden denn teilweise. Und da gab es eben ein Zeltlager und die Bundeslade war in der Mitte. Das war der Platz, der sonst den Königen gehörte. Also damals waren die Lager immer so gebaut, dass der König im Mittelpunkt war. Und bei Israel war das eben die Bundeslade. Und auch wenn die zum Krieg ausgezogen sind, waren immer die Träger, die die Bundeslade vorhergetragen haben. Und auch das war das Zeichen, der König reitet sozusagen voran vor dem Volk in den Krieg. Und das war eine Erinnerung für Israel. Sie mögen zwar auch einen menschlichen König haben, aber der eigentliche König dieses Volkes ist Gott, der seine Gegenwart da zugesagt hat. Gut, denn irgendwann hat sich Israel ja dann das Land eingenommen und hat dann auch diesen wunderbaren, großen, schönen Tempel gebaut. Und das war für die Juden, für die ganze Nation, das absolut wichtigste Gebäude. Wir funktionieren anders, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Wenn hier diese Kirche irgendwie, was weiß ich, in Luft auflöst oder irgendwas, dann würden sie sagen, ja, schade und gerade die neue Küche weg und so, ist ja traurig. Aber wir würden wissen, also daran ist jetzt nicht Gottes Gegenwart gebunden. Wir können Gott auch woanders anbeten, Gott ist auch woanders erfahrbar. Für die Juden war das der Tempel, die Gegenwart Gottes sehr stark an den Tempel gebunden. Und für sie war das so, da die Gegenwart war, thronte Gott sozusagen in der Mitte von Israel und das war für die Juden auch das Zentrum der Welt, von der aus Gott die ganze Welt, also das Land Israel und die ganze Welt regiert hat. Und deswegen irgendwie was an dem Tempel zu tun war, große Gotteslästerung. Hinzu kommt noch, dass es nicht nur das religiöse Zentrum war mit so Opfer und Reinigung und Vergebung und so weiter, sondern auch politisch eine wichtige Bedeutung hatte. Der Hohepriester, der hatte auch, liest man ja zum Beispiel immer in den Evangelien, dass der auch eine wichtige politische Funktion hatte. Dann war es wirtschaftlich, war ein ganzes Imperium drum entstanden mit Tempelabgaben. Du musstest da die Tiere kaufen und so weiter. War das wichtig und natürlich auch als soziale Identifikation. Fast alle jüdischen Feste drehten sich letztlich auch um den Tempel. Das heißt, die kamen dahin und so als nationale Identitätspunkt war der Tempel nicht wegzudenken. Und deswegen war auch 70 nach Christus so eine Katastrophe für die Juden, dass der Tempel dann zerstört wurde. Oder der erste Tempel eben 586 vor Christus. Die Bedeutung des Tempels wird auch geografisch schon deutlich, wenn man sich einen Stadtplan anguckt von Jerusalem zur Zeit Jesu, nimmt der ganze Tempelbezirk ungefähr 25% der Stadt ein. Also ein Riesengebäude. Und was Jesus macht, ist das könnte man sich ja länger angucken, aber Jesus selbst sagt, dieser Tempel, der für euch so wichtig ist, darum geht es überhaupt nicht. Sondern er sagt, der wahre Tempel Gottes bin ich. Die Gegenwart Gottes habt ihr sozusagen mit mir da, wo ich bin. Und das ist auch der Hintergrund dieser Diskussion, wo Jesus dann, der war ja dreimal in Jerusalem, soweit wir wissen, und bei der ersten Reise, oder bei einer der Reisen, geht er ja nach Jerusalem und ist dann so entsetzt, was für ein Treiben da ist im Tempel, dass er ärgerlich wird und alles erstmal, die Verkäufer und die Stände, alles rausschmeißt. Und die Leute waren natürlich so entsetzt, dass sie sagen, wer gibt dir denn das Recht, das zu tun? Im größten Heiligtum hier so aufzuräumen, da musst du dich erstmal eine Autorität ausweisen. Wer gibt dir das Recht, das zu tun? Und er sagt, da musst du dir schon wirklich was einfallen lassen, da brauchst du ein Wunder, um das irgendwie dir die Autorität dafür zu nehmen. Also, sie fragen dann, kannst du mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihm zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie ihn, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Jetzt die Erklärung dieser Geschichte. Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Also Jesus sagt, dieses euer Heiligtum ist nicht mehr wichtig. Ich bin der neue Tempel. Und interessanterweise, Paulus beschreibt dann ja auch, dass unser Leib Tempel des Heiligen Geistes wird und so weiter. Also, in ihm ist Gott gegenwärtig. Das sagt Jesus eigentlich. Gut, einige andere Aspekte von Jesu Königtum. Also einmal, Jahwe ist ein mächtiger Herrscher. Das überspringen wir mal, die Bibelstelle. Ich denke, das ist klar. Damals war das so, da war die Gewaltenteilung bei den Königen, das war noch nicht so besonders ausgeprägt. Im Grunde war der König hatte wirklich unumschränkte Macht. Und Gott hatte auch unumschränkte Macht. Und das ist auch die Frage, die Jesus immer wieder gestellt hat. Jesus tut alle möglichen Sachen. Er weiß, was die Leute denken. Er heilt sie. Er konfrontiert die Leitung und die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Und die Frage ist immer, woher hast du die Macht? Woher hast du die Macht? Wie schaffst du das? Und er sagt dann immer, na, die hat mir der Vater gegeben. Ja, weist auf die besondere Beziehung zu Gott, dem Vater. Und am Ende seines Lebens sagt Jesus ja auch einmal, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also Jesus ist da nicht bescheiden, sondern sagt, mir ist alle Macht gegeben als Herrscher. Damit verbunden ist ein anderer Ausdruck, den wir aus dem Alten Testament kennen. Das ist nämlich, Jahwe ist der Herr der Heerscharen. Das ist so ein bisschen so ein komischer Ausdruck und ist auch nichts, was wir besonders schön finden, weil Kriege ist ja nichts, was wir eigentlich befürworten. Und aber es wird sehr deutlich, dass Jahwe Herr der Herrscher ist. Das bedeutet, dass er der oberste Feldführer sozusagen ist und dass ihm unzählige Mengen von himmlischen Heeren sozusagen, also von Engeln zur Verfügung stehen, die eben das tun, was dann zu tun ist. Und wir kennen diesen Aspekt aus einem Adventslied, ne? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, ist eigentlich ein Lied, was sehr stark eben Jesu Königsrolle betont. Ich lese es euch mal vor. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Also Psalm 24, 8 bis 10 ist das. Der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Also den Juden war das vollkommen klar, ne, dass der König eben auch der Herr der Heerscharen war. Und jetzt ist die Frage, ist Jesus das auch? Und da brauchen wir vielleicht nicht zu lesen, erinnere ich euch nur an die Situation, wo er gegriffen werden sollte im Garten Gethsemane. Und einer seiner Schüler sagte, wollte eben kämpfen, ne, hat nicht kapiert, dass Jesus sich freiwillig hat gefangen leben lassen und hat dem einen dann eben das Schwert gezogen und das Ohr abgehauen. Und Jesus sagt, Mensch, lass mal stecken, ist gar nicht nötig. Und er sagte dann auch, wenn ich wollte, jetzt in diesem Moment, könnte ich meinen Vater bitten und er würde mir Heerscharen von Engeln senden und die würden mir helfen. Die würden mich hier rausholen, die könnte ich einfach sagen, was sie hier tun sollen und die würden das tun. Da hätte jetzt Herodes und die anderen Soldaten hatten überhaupt gar keine Macht über mich. Und so sagt Jesus hier wieder, ich bin Jahwe, ich bin der Herr der Heerscharen. Und weshalb ich mich jetzt hier gefangen lassen nehme und so schwach erscheine, ist meine eigene Entscheidung. Aber ich bleibe der Herr der Herrscher. Jetzt noch zwei andere wichtige Punkte. Eben da, dass es keine Gewaltenteilung gab im Alten Testament oder in den meisten Kulturen, war der König oft auch der höchste Richter. Und auch das nimmt Gott für sich in Anspruch natürlich als Schöpfer und auch als Richter. Aber wichtig ist, dass er gerecht wird. Also auch im Alten Testament war es schon ganz klar, dass Macht alleine keine gute Nachricht ist. Sondern Macht führt, wenn es schlecht läuft, immer zu Machtmissbrauch und in der Regel zu Willkür. Und es wird deutlich, dass Gott seine Macht immer in zwei Richtungen anwendet. Einerseits ja, um die Feinde Gottes zu besiegen, andererseits aber auch, um seine Macht zum Wohle seines Volkes, seiner Kinder, seiner Untergebenen anzuwenden. Und ein Kriterium dafür ist, dass Gott gerecht sein muss. Also auch in unserer Kultur diese Sehnsucht nach Fairness, nach Gerechtigkeit und so weiter, in unterschiedlichsten Aspekten, ist eng verbunden mit dem, was auch das Alte Testament schon sagt, ja, ein König muss gerecht sein. Lesen wir mal aus Psalm 99, 3 und 4, wo das so auf Gott angewandt wird. Preisen sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtbaren, heilig ist er. Und die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Du hast die Rechtsordnung begründet und hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Und nur wenn man das immer mal wieder sieht, dass Gott gerecht ist, kann man sich auch seiner Macht anvertrauen. Und das ist ja das, was die Propheten den Königen immer vorgeworfen haben. Im Alten Testament sagt er zu, ihr seid eben nicht gerecht. Und ganz stark verbunden mit Gerechtigkeit ist der Charakterzug der Barmherzigkeit. Weil Gottes Aufgabe, also die Aufgabe eines Königs, war immer auch, sich um die zu kümmern und gerechte Regelungen zu finden für die, von denen wir heute sagen würden, die haben keine Lobbygruppe. Das sind diejenigen, für die sich niemand einsetzt. Also es sind die Armen, sind die Schwachen, sind die Witwen und die Weisen. Und von Gott wird erwartet, von dem göttlichen König wird erwartet, dass er barmherzig ist. Es ist Teil seines Charakterzuges. Es ist praktisch, wie Gott sich selbst verpflichtet. Ich bin barmherzig und ich kümmere mich um die Leute, die sich selbst sonst nicht verteidigen können, die übers Ohr gehauen werden und so weiter. Ganz schöner Vers, den ich jeden Morgen bete, ist der aus Klagelieder 3,22. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Das ist Luther-Übersetzung, die finde ich einfach schön. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Das ist unendlich wichtig, dass derjenige, der Macht hat, dem wir uns anvertrauen, das wissen, dass er treu ist und dass er barmherzig ist. Wo werden wir sonst? Welche Hoffnung hätten wir? Und verbunden mit der Barmherzigkeit ist der Aspekt der Nähe. Also jemand, der barmherzig ist, muss irgendwie nah sein den Menschen, für die er Verantwortung trägt. Und auch das ist im Alten Testament ganz deutlich, dass Gott nicht nur derjenige ist, der regiert, der die Herrschaft hat, der irgendwie weit weg ist, der bestimmen darf, was er will und sozusagen unnahbar ist, sondern die Könige waren total nahbar. Aus unserer heutigen Sicht würden wir fragen, ja, wo sind denn da die Bodyguards? Also Salomo zum Beispiel, großer König, musste ja mal diesen Streitfall mit den zwei Prostituierten klären. Habt ihr euch das schon mal überlegt, dass da zwei Prostituierte mit ihrem Streit ums Sorgerecht, könnte man heutzutage sagen, dass die zu einem König dürfen? Ja, da würde sich ja Angela oder der Bundespräsident würde sich ja nie mit beschäftigen. Ne? Da wird auch nicht der höchste Richter sich mit beschäftigen, sondern irgendein kleiner Familienrechtsrichter. So im Alten Testament anders. Mit Sicherheit hat er nicht jede Rechtsprechung gemacht, aber wenn es schwierig wurde, Salomo als weiser, gerechter Richter musste das entscheiden. Deswegen ist der andere Aspekt der, dass Gott sich eigentlich als Anwalt seiner Leute auch versteht. Nicht nur als der Richter, sondern auch als der Anwalt, der nahbar ist, der immer hört, zu dem man immer kommen kann mit seinen Problemen und der sich dann einsetzt für uns. Und dieses Prinzip der Nähe und Erreichbarkeit ist letztlich eine Grundvoraussetzung für unser Gebet. Ist ja die Grundvoraussetzung, weshalb wir als Christen beten und mit Vertrauen beten, ist, dass wir denken, der ist wirklich da, der hört uns wirklich zu, der ist wirklich interessiert und der möchte sich einsetzen, so dass es uns letztlich gut geht, dass Gerechtigkeit waltet und so weiter. Bedeutet natürlich nicht, dass wir dann immer das kriegen, was wir wollen, weil das, was wir wollen, ist ja leider nicht immer gerecht und nicht immer barmherzig, nicht immer das Beste für alle und so weiter. Aber das ist das Prinzip dahinter. Natürlich ist das auch im Alten Testament schon. Also unzählige Stelle, zum Beispiel Psalm 5, Vers 2. Meine Worte nimm zu Ohren, Herr, merke auf mein Seufzen. Horche auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Das ist es doch, dieses ganze Flehen, dieses Schreien, dieses nachts wachliegen und zu wissen, da ist jemand, der mich sieht, da ist jemand, der mich hört, da ist jemand, an dem ich mich wenden kann. Und ich hoffe, das ist sofort klar, dass Jesus diesen Aspekt natürlich in ganz wunderbarer Weise verdeutlicht hat. Er ist kein ferner König, aber mitten immer in der Volksmenge, die Leute konnten ihn ansprechen, konnten ihn anfassen, unzählige Leute, die direkt ihm um Hilfe gebeten haben und die er geholfen hat. Denkt unter anderem an den spektakulären Fall der Ehebrecherin, die er da rausgelöst hat, die kurz vor der Steinigung, die er da gerettet hat. Das ist unser Gott, das ist Jesus, der einfach nah dran ist. Und ein Vers, der sehr bekannt ist und der es einfach sehr schön ausdrückt, ist 1. Petrus 5, Vers 7. Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Einerseits oder aber genau übersetzt, denn er ist besorgt für euch. Also auch das ist nicht nur so, ich bin halt Anwalt und muss mich jetzt eben um die Leute kümmern, ist halt mein Job und ob die mich jetzt interessieren oder nicht, ist mir eigentlich egal. Sondern es ist ein Anwalt, der sich kümmert, weil er besorgt ist für uns, weil er uns wirklich liebt, weil er ein wirkliches Interesse an uns hat. Und damit ganz eng verbunden etwas, was uns nicht ganz klar ist, aber was den Zuhörern Jesu vollkommen klar war, war, wenn König, dann auch Hirte. Also in so einer, in dieser Agrargesellschaft war deutlich, ein Teil der Schutz- und Führungsfunktion Gottes und jedes Königs hat Hirtenfunktion. Und schon im Alten Testament gibt es ganz wunderbare Beschreibungen, wie Gott als König eben der beste Hirte ist und besser ist als jeder menschliche Führer. Ich nehme mal eine bekannte Stelle aus Hesekiel 34, 11 bis 16. Denn so spricht der Herr, Jahwe: Siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und ich werde sie retten aus allen Orten, wohin sie verstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen, mit meinem Recht werde ich sie weiden. Also ist auch einfach wichtig, dass ihr keine falschen Vorstellungen davon habt, dass es so zwei verschiedene Götter gibt, ne? Einem Alten Testament, einem Neuen Testament. Das ist Altes Testament, das ist der gleiche Gott. Und da merkt man, wie barmherzig er ist, wie liebevoll, wie er sich kümmert. Selbst wenn man das nicht alles versteht, was da im Alten Testament so passiert, Gott ist der endgültige, der wahre Hirte seines Volkes. Und Jesus, ganz einfach, überträgt es ganz genau auf sich. Das heißt, wenn Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte, dann denken alle Zuhörer an Hesekiel 34. Alle. Ganz klar. Und was Jesus wieder macht, ist, ich bin der gute Hirte. Die einen werden ärgerlich, wie kann er sich das nur anmaßen? Und die anderen, die ihm vertrauen, denken, kann das sein, dass er wirklich der König ist, auf den wir die ganze Zeit gewartet hat? Und er sagt, ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Das ist das letzte Zeichen eines guten Hirten. Und wer hat das deutlicher erfüllt als eben Jesus? So, ich könnte noch ein paar andere Aspekte nennen, aber ich denke, wir haben so ein rundes Bild von dem, was die Zuhörer von Jesus wussten, was für ein wunderbarer König Jahwe eigentlich ist und dass sie eben genau auf so einen König die ganze Zeit gewartet haben. Aber jetzt ist die Frage, im Alten wie im Neuen Testament, damals wie heute, na, wie reagiere ich darauf? Also einerseits hat Gott schon immer als Gott sozusagen eine gewisse Unterwerfung, eine Akzeptanz seiner Herrschaft gefordert. Aber er möchte das nicht in der Art und Weise, dass er, na gut, du bist Gott, du bist wer, du darfst bestimmen, was soll ich machen? Sondern Gott hat sich schon immer gewünscht, dass die Menschen erkennen, er ist eben nicht fern und unpersönlich, sondern hat sich schon immer gewünscht, dass sie persönlich darauf reagieren. Und er lud eben schon immer alle Menschen ein, zu sagen, okay, wenn du Gott bist und wenn du so bist, wie du bist, dann möchte ich dich zu meinem Gott machen, dann möchte ich dich zu meinem König machen. Und es gibt unendlich viele Stellen im Alten Testament, wo das ausgedrückt wird. Ich nehme erstmal zwei aus dem Psalm, wo das deutlich wird. Meine Worte nimm zu Ohren, Herr, merke auf mein Seufzen, horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Das sind übrigens auch Worte von Jesus am Kreuz. Mein König, mein Gott. Oder ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen, immer und ewig. Auf diese Antwort kommt es letztlich an. Also wenn Jesus sagt, kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen, dann schwingt genau das mit bei vielen Zuhörern, was ich jetzt gesagt habe. Und sie wissen, der göttliche König, der ist mächtig, er ist der Herr der Herrscher, er ist gerecht und barmherzig, er ist nicht fern, sondern ist nahe, er ist Richter und er ist Anwalt und ist letztlich ein Hirte, der sich wirklich wunderbar um uns kümmern möchte. Und Jesus zeigt, das bin ich. Ich bin dieser König. Und, jetzt wieder den Schwenk zur Himmelfahrt, und genau dieser König an Himmelfahrt sagt, so jetzt ist der Moment gekommen, dass ich offiziell meinen Thron zur Rechten Gottes des Vaters einnehme. Und seitdem ist eben das los, was man vielleicht Christentum nennt, obwohl das eigentlich ja auch ein missverständliches Wort ist. Sondern von da fing an die Mission Gottes dann ganz stark, die von da an Jesus zentriert ist. Eine Jesus-zentrierte Mission, wo Gott selbst im Mittelpunkt steht und wo Gott selbst regiert und die Herrschaft aufrichten möchte, auch in dieser Welt, wie wir sagen, im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel auch auf Erden. Das passiert ab Himmelfahrt und dann ein bisschen später Pfingsten noch in 10 Tagen, dann mit der praktischen Umsetzung der Heilige Geist kommt. Das ist genau das, was wir feiern. Und das ist natürlich was, wenn wir denken, wow, wenn es dieser König ist, der regiert, kann ich einerseits sagen, wow, bin so dankbar, dass der letztlich König ist, obwohl zurzeit noch ganz viele andere Könige und Machthaber und was weiß ich das Sagen haben, aber dass ich weiß, dass der letztlich regiert. Und so wie damals Jesus, als er angefangen hat zu lehren, die Leute eingeladen, lädt er uns auch heute wieder ganz neu ein, Buße zu tun, umzukehren. Das heißt, dass wir auch heute Morgen überlegen, richte ich mein Leben ganz nach ihm aus? Mache ich auch ihn zu meinem König? Und das ist so die Einladung an uns alle, heute Morgen mal zu überlegen, nochmal ganz bewusst zu beten, zu sagen, ja, ich mache diesen wunderbaren König, diesen wunderbaren Gott, den möchte ich auch zu meinem König in meinem Leben machen und der darf mein Leben regieren. Und ich sehne mich da, dass seine gute, gnädige, mächtige Herrschaft sich auf alle meine Lebensbereiche heilsam und erneuert auswirken. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Lieber Herr Jesus, manchmal wünsche ich mir, dass ich so damals da gewesen wäre, als du auf der Erde warst und das so alles miterlebt hätte. Und gleichzeitig weiß ich, oh Herr, hättest du nicht Gnade gehabt. Ich hätte das auch nicht verstanden, was du da sagst. Ehe Abraham war, ich bin. Mir ist alle Macht gegeben und du bist der Hirte und das wäre auch so schwierig gewesen, Herr. Wie hätte ich das verstehen dürfen? Und wie hätte ich das verstehen können? Herr, aber wie kann ich es heute verstehen, wenn du mir das nicht zeigst, wenn du mir das nicht irgendwie offenbarst, wenn du mir das nicht erklärst? Und darum möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du das schenkst, dass vielleicht auch nur einzelne Aspekte, dass du jedem von uns hier heute Morgen zeigst, was das bedeutet. Und ich will dir persönlich so sehr danken, dass ich angefangen habe zu ahnen, dass du König bist, dass du regierst in dieser Welt, aber auch in meinem Leben und möchte dir danken für das viele, 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 viele Gute, was ich seitdem erleben durfte und möchte dich bitten, dass wenn ich mich selber wieder auf den Thron setze, wenn ich andere Menschen erlaube, Macht über mich auszuüben, zu bestimmen, Herr, sei es fromm oder nicht fromm, sei es irgendwelche Bewegungen in der Gesellschaft und der Kirche, dann bitte ich dich zuallererst für mich, dass du mir das sofort zeigst. Und dass ich die entthrone, auch wenn es schmerzhaft ist, und dass ich dich wieder einsetze als meinen König und meinen Herrn. Ich danke dir so sehr dafür, Herr. Amen.